ganze Welt im Netz. Im Internet ist alles jederzeit verfügbar. Wie jetzt im Iran sichert es den einzigen freien Zugang zu Informationen. Kritiker warnen vor den sozialen Folgen des Online-Booms, wenn Kontakte immer mehr nur in Internetforen gepflegt werden. Welche Macht hat das Internet und welche Regeln braucht es?
Herzlich willkommen zur Phoenix-Runde aus Berlin. Ja, die Ereignisse im Iran zeigen es. Wenn Korrespondenten nicht mehr berichten dürfen, werden Filmchen mit dem Handy gedreht zur einzigen Nachrichtenware. Und bei YouTube finden sich dann Szenen von prügelnden Polizisten in Teheran neben Videos, in denen sich kichernde Mädchen oder protzende Jungs selbst darstellen. Das Internet sorgt für Freiheit und fesselt uns gleichzeitig, denn das Netz hat uns inzwischen täglich viele Stunden voll im Griff. Und die grenzenlose Freiheit hat ihren Preis. Und so hat der Bundestag jetzt ein Zugangserschwerungsgesetz beschlossen, in dem alle deutschen Internetanbieter verpflichtet werden, den freien Zugang zu Seiten mit Kinderpornografie zu blockieren. Das hat zu starken Protesten bei der Internet-Community geführt. WWW, außer Kontrolle, darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Ossi Urchs. Ihn könnte man als Internet-Pionier bezeichnen. Heute berät er Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Web-Strategien, hat viel zum Thema Internet veröffentlicht und bloggt natürlich auch auf www.urchs.de. Schönen guten Abend. Und ich begrüße Astrid Herbold, sie ist freie Autorin, hat gerade ein Buch veröffentlicht, Das große Rauschen, die Lebenslügen der digitalen Gesellschaft, in dem sie fordert, erst denken, dann googeln. Herzlich willkommen. Hallo. Alba Freude ist bei uns vom Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur und hat sich jetzt deutlich geäußert gegen das Zugangserschwerungsgesetz. Darüber sprechen wir auch gleich. Ich begrüße Jan Krone vom Institut für Medienwirtschaft an der Fachhochschule St. Pölten in Österreich. Er fordert, dass fürs Internet die gleichen Regeln gelten wie für andere Medien auch und dass man das Internet auf eine Stufe damit stellen sollte. Herr Urchs, fangen wir an mit dem Iran. Das bewegt uns alle, dass wir das Gefühl haben, einerseits wird da viel blockiert und die Korrespondenten sollen nicht mehr berichten, aber es erreicht uns halt eben dann doch. Heißt das, das ist die wirkliche Macht des Internets? Es führt dann doch zu, ja, weltweit zur Demokratie?
Ich denke ja. Also das war schon in den Anfängen des Internets immer ein großes Argument dafür, dass es ein demokratisierendes Medium ist, weil es eben im Unterschied zu klassischen Massenmedien keine Einwegkommunikation ist, sondern jeder, der eine Nachricht empfangen kann, kann genauso auch eine aussenden. Und welches Potenzial das hat, das sieht man eben jetzt genau im Iran. Auch das Potenzial, dass die Machthaber im Iran das, ob zu Recht oder zu Unrecht, wirklich fürchten. Sie versuchen, das zu blockieren. Und man sieht im Iran heute sehr deutlich, dass eine solche Blockade nicht geht, dass sie nicht funktioniert. Weil, das könnte man jetzt technisch im Detail erklären, das Internet in seiner Architektur so angelegt ist, dass Behinderungen sozusagen als Störungen definiert werden, die man umgeht, um die man herumrouten kann. Und genau das ist das, was wir im Moment im Iran in der Praxis sehen.
Der Iran hat ja auch eine sehr starke Internetdichte und gilt so auch als eine der wichtigen oder der großen Blogger-Nationen. Ist ein sehr junges Land. Haben Sie das Gefühl, die haben das alle wirklich erkannt, auch als dieses Instrument?
Also ich denke, dass es im Iran sehr viele Menschen gibt, die das erkannt haben. Es gibt sehr viele Internetnutzer. Das wurde übrigens auch von dem Mullah-Regime am Anfang sehr stark genutzt und gefördert. Man hat im Internet da auch für den Islam eine Möglichkeit gesehen, zu missionieren, Propaganda abzusetzen. Von daher war das im Iran sehr akzeptiert. Und nun dreht man das Ganze halt gegen die Machthaber und dann sind die nicht mehr so begeistert davon.
Mhm. Frau Herbold, in Ihrem Buch steht, da beschreiben Sie, dass das Internet eben nicht für alle da ist letztendlich und auch nur sich auf einen bestimmten Kreis beschränkt. Da sagen Sie, kein Wunder, also ich zitiere daraus, dass die meisten westlichen Netznutzer weder eine ugandische AIDS-Weise unter ihren privaten E-Mail-Kontakten haben, noch einen fruchtbaren politischen Dialog mit einem iranischen Menschenrechtsaktivisten unterhalten. Würden Sie das jetzt wieder so schreiben?
Da hat mich die Geschichte tatsächlich eingeholt. Das Manuskript ist ja schon ein halbes Jahr alt. Aber ich muss Herrn Urchs trotzdem zum Teil widersprechen, weil ich jetzt die Berichterstattung suggeriert uns ja, dass ohne Twitter dieser ganze Aufstand nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, also zum Teil lehrt die Geschichte ja was anderes. Es gab auch Volksaufstände, große Volksaufstände und auch erfolgreiche Demokratiebewegungen, bevor es das Internet gab. Und umgekehrt, es gab auch schon in ähnlich schrecklichen Diktaturen Aufstände, die trotz Twitter, trotz großer Solidaritätsbekundung auf YouTube dann doch niedergeschlagen wurden. Und ich weiß, wir wissen jetzt noch nicht, wie es im Iran ausgeht, aber im Moment sieht es ja so aus, als wären die Machthaber doch am längeren Hebel. Mhm. Also eben, weil sie vielleicht nicht in der Kommunikation, aber eben in ihrer Waffengewalt.
Aber würden Sie trotzdem sagen, das Internet ist hilfreich in der Demokratiebewegung?
Also natürlich ist es vor Ort hilfreich und natürlich hilft auch sozusagen die Öffentlichkeit, die globale. Aber, und da muss man auch kritisch nachfragen, die Öffentlichkeit ist auch sehr, sage ich mal, in ihrem Mitleid und in ihrem Mitgefühl, in ihrer Solidarisierung immer sehr kurzlebig. Also in Burma haben wir das ähnlich erlebt und da kräht heute auf YouTube jedenfalls kein Hahn mehr nach, muss man ja auch mal ganz böse sagen. Und insofern wäre ich jetzt auch vorsichtig zu sagen, dass das Interesse an Iran, wie wir es im Moment medial haben, so anhält. Das lehrt ja eher, also tatsächlich ist es ja eher so, dass Interesse dann auch schnell wieder abebbt.
Mhm. Herr Freude, wie beurteilen Sie das, dass jetzt so viel aus dem Iran über das Internet kommuniziert wird? Sagen Sie, das ist wirklich die Macht des Internets?
Ja, wir sehen ja gerade zum Beispiel Burma und Iran den Unterschied oder auch zwischen Nordkorea und Iran den Unterschied, dass es eben in Burma und in Nordkorea keine nennenswerte Internetinfrastruktur gibt. Deswegen kann natürlich der Protest da auch nicht ins Netz getragen werden. Aber im Iran ist es halt für die meisten jungen Leute üblich, Handy rumzutragen, mit der Handykamera Fotos zu machen, Filme zu machen und die dann auch im Internet weiter zu verbreiten. Und das passiert dann eben auch. Deswegen sehen wir ja die ganzen Bilder, wo Demonstranten zusammengeschlagen oder erschossen werden. Und wir sehen das nicht deswegen, weil das Regime irgendwie repressiv ist und weil es da kein Internet gibt, sondern genau wegen dem Internet. Ohne Internet könnten wir das nicht sehen, weil westliche Journalisten da eben keine Möglichkeit haben, frei zu recherchieren, frei mit der Kamera durch die Straßen zu rennen und so weiter.
Die Frage ist ja nur, was folgt daraus, Herr Krone, wenn jetzt, ich habe es vorhin angesprochen, bei YouTube sozusagen prügelnde Polizisten neben jungen Leuten sieht, die sich da irgendwie selber darstellt. Ist das dann ein Filmchen von vielen oder ist das wirklich was uns dann noch irgendwie bewegt und wo wir sagen, ja, da engagieren wir uns auch. Und
das größte Problem ist, wir wissen es ja nicht. Wir wissen es ja nicht, ob es die Öffentlichkeit, die über einen neuen Kommunikationskanal hergestellt wird, ob diese Öffentlichkeit, die visualisiert wird, auch die Öffentlichkeit ist, die sich durchs ganze Land trägt. Wir vermuten es. Wir haben eine Reihe von Indizien, aber ein YouTube-Videoschnipsel, so schockierend die Bilder auch sind, die transportiert werden, wir wissen es nach wie vor nicht, inwieweit ist das wirklich repräsentativ. Ich will es gerne glauben. Vor dem Hintergrund dieser Ausschreitung. Also ich möchte das in gar keinem Wort niederreden oder relativieren. Aber die Medienrealität macht natürlich auch vor dem Internet nicht halt. Wir kennen sie aus dem Fernsehen.
Also dass da sozusagen es keine Objektivität gibt, die Journalisten und Korrespondenten eben herstellen könnten eigentlich.
Es wäre schön, wenn Korrespondenten und Journalisten dort ins Land reisen könnten und sozusagen aus vielen Ecken, aus vielen Quellen, viele Kollegen, die dort zusammenarbeiten, dann genau dieses Bild herübertragen. Mhm. Aber das wird in der aktuellen Berichterstattung auch permanent mitberichtet, dass es eben überlieferte Quellen sind, deren Wahrheitsgehalt vermutet wird, aber eben nicht sicher verifiziert werden kann.
Mhm. Also eine Graswurzelbewegung letztendlich, wie es da der Fall ist, ersetzt natürlich nicht die Recherchen von Journalisten. Also natürlich müssen Journalisten hinterfragen, was ist wahr, was ist die Mehrheit, wie schaut das aus. Journalisten werden durch das Internet oder durch Massenkommunikation, durch viele Leute, die dann zum Sender werden, nicht überflüssig, sondern die sind da genauso gefragt oder mindestens genauso wie vorher. Also von daher haben wir natürlich immer noch die Aufgabe, dass wir Leute brauchen, die sich mit dem Medium dann entsprechend auskennen und diese Sachen hinterfragen.
Wenn das Regime versuchen wollte, das zu blockieren, was Sie ja auch tun, Herr Oes, Sie haben das eben versucht zu erklären, dann sagen Sie, das kann eigentlich nicht so funktionieren. Wie müssten die denn, wenn Sie den, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das irgendwo einzudämmen, zu stoppen, zu sagen?
Also so wie die Infrastruktur im Iran ist, gibt es die nicht. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, etwa in Nordkorea oder auch China hat das gemacht in sehr viel größerem Maßstab, also indem man einfach den Internetzugang zentralisiert auf einen Zugang und dort inhaltlich dann zensiert, was durchkommt und was nicht durchkommt. Auf Twitter beispielsweise wurden in
den
ersten...
Wir müssen es mal kurz erklären, weil ich glaube, auch wenn Twitter jetzt schon ein bisschen älter ist, aber ich glaube auch noch trotzdem, es weiß nicht jeder genau, was Twitter ist. Also Twitter sind Mitteilungen von 140 Zeichen, so wie SMS in der Länge. Und ja, jeder kann sich einloggen, jeder kann sie ins Netz stellen und man kann dann im Grunde alles lesen. Das reicht von Mitteilungen von, ich gehe jetzt noch mal eine Runde mit dem Hund, wie auch ja, Hinweise auf zum Beispiel Demonstrationen im Iran.
Ja, es ist ein seltsames, halb öffentliches, halb privates Medium. Also da tut sich in der Tat ein neues Medium auf, innerhalb des Mediums Web. Und das Interessante daran ist, dass es sehr, sehr schnell ist, weil es sehr einfach zu realisieren ist. Man braucht da keine technischen Vorkenntnisse dazu. Es ist tatsächlich so wie eine SMS schreiben. Und viele Leute benutzen das auch von ihren Handys aus, auch im Iran. Und da kam dann als erstes die Meldung, dass der Internetverkehr gestört wurde, eben als die ersten vom Regime nicht so gewollten Nachrichten rauskamen. Und es gab dann international ganz große Reaktionen dergestalt, dass man eben freie Server, die also nach wie vor funktionierten, zur Verfügung gestellt hat, dass man deren Adressen darüber kommuniziert hat, was der Opposition im Iran wieder die Möglichkeit gegeben hat, diesen Informationsfluss aufrechtzuerhalten, wo das Regime sich ja expresses Verbes hingestellt hat und gesagt, das müssen wir unterbinden, das ist gefährlich, das ist das, was uns an den Kragen geht. Und ich denke, da sieht man tatsächlich das Potenzial, was für eine Gesellschaft insgesamt, übrigens aber auch für Journalisten darin ist, weil da haben sie plötzlich eine neue Möglichkeit zu recherchieren, was in einem Land tatsächlich los ist. Eine Möglichkeit, die sie in Nordkorea beispielsweise nicht haben.
Ja. Wir müssen trotzdem mal zurück nach Deutschland gehen und die Iran und Nordkorea verlassen. Herr Freude, Sie haben große Bedenken, wenn man das Internet hier zensieren will oder dem strenge Regeln auferlegen will. Es gab dieses Zugangserschwerungsgesetz, wieder ein furchtbarer Name für so ein Gesetz, und es geht dabei um Kinderpornografie. Hilft das, oder die Bundesregierung hat das beschlossen und der Bundestag, weil sie hoffen, dass es hilft, kinderpornografische Seiten zu blockieren. Tut es das?
Also mit der Art der Blockaden, die hier geplant sind, kann man gegen Kinderpornografie überhaupt nicht vorgehen. Das ist ja auch die Kritik aus dem Netz. Das sind nicht irgendwelche Fans von Kinderpornografie, die da protestieren, sondern das sind ganz normale Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, die sagen, so funktioniert das nicht. Wir können so nicht effektiv gegen Kinderpornografie vorgehen. Denn was wird hier gemacht? Hier wird nur ein Vorhang davor gestellt. Ja, Frau von der Leyen bringt oft das Beispiel, man stelle sich vor, ein Kind wird auf offener Straße vergewaltigt und die Leute gucken zu. Und was macht Frau von der Leyen? Sie geht nicht dazwischen und unterbricht die Vergewaltigung, sondern sie hält einen Vorhang davor und der Vergewaltiger kann weitermachen. Und das ist das Problem an diesen Sperren in Bezug auf Kinderpornografie. Sie helfen nichts. Die Sperren oder diese Blockaden letztendlich, wie wir es auch eben über den Iran gehört haben, lassen sich sehr einfach umgehen. Also die Zielgruppe, die man erreichen möchte, kann man damit überhaupt nicht erreichen.
Mhm. Aber was kann man denn machen?
Ja, man könnte die Inhalte abschalten. Man kann sehr einfach, und es ist ganz üblich, dass man kriminelle Inhalte im Internet abschaltet. Das Internet war noch nie ein rechtsfreier Raum, wie oft kolportiert wird. Ja, das berühmte Beispiel, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja. Es war noch nie ein rechtsfreier Raum. Und es ist möglich, diese Inhalte abzuschalten. Die Banken zeigen das, wie das geht, wie man Bankbetrugswebseiten abschaltet. Nach einer Studie der Universität Cambridge schaffen die das durchschnittlich innerhalb von 4 bis 8 Stunden, diese Seiten abzuschalten, die Betrugswebseiten sind. Und das könnte man bei Kinderpornografie auch machen.
Man müsste erst wissen, welche das sind. Oder
man das weiß man ja, sobald die im Netz sind, sobald man so eine Sperrliste erstellen möchte, weiß man natürlich, welche Webseite das ist. Und sobald man diese Webseite hat, weiß man, wo die Maschine steht, auf der das läuft.
Also wie viel soll man blockieren, sperren oder zensieren, Frau Herbold?
Also ich glaube auch, dass sich Frau von der Leyen und die CDU da keinen Gefallen mitgetan hat mit dem Gesetz. Also ich bin da durchaus mit Herrn Freude auf einer Linie, dass Löschen natürlich sozusagen die bessere Option ist. Aber ich glaube, diese ganze wahnsinnig überhitzte Diskussion in den letzten Wochen, die ja sehr emotional geführt wurde auf beiden Seiten und auch nicht immer ganz sachlich, auch auf beiden Seiten nicht ganz sachlich, also da, die zeigt ja vor allem eins. Also es gibt sozusagen das Problem, dass im Internet irgendwie jeder Markt offenbar befriedigt werden kann und dass eben durch dieses File-Sharing auch nicht nur Musik, sondern auch alle anderen Formen von Daten, eben mit Dateien, geteilt und man sie sich die runterladen kann. Und dass im Schutz der Privatheit Leute offenbar doch weniger Hemmschwellen haben, auch auf Sachen zuzugreifen. Also es gibt eine große Verunsicherung. Da sind die Inhalte, die man gerne verbieten oder löschen möchte. Und da sind offenbar aber auch Nutzer, die das irgendwie nutzen. Und man weiß irgendwie nicht so recht, wie man rechtlich damit umgehen soll. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Ringen um eine Position, das ist ja jetzt, was in den letzten Wochen passiert ist, stark damit zu tun hat, dass die Gesellschaft an sich sozusagen noch keine Antwort gefunden hat.
Dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen.
Ja, generell. Ja. Also ob das jetzt, es fängt ja, ja bei wirklich banalen Sachen wie Copyright, Musik und so weiter an und geht aber eben auch in solche Bereiche rein.
Also da hat sich was irgendwie verselbstständigt und entwickelt, wie man es, und man kann es eigentlich nicht mehr.
Ja, und ich meine
genau
natürlich, dann wird immer von dem Vorhang geredet, der vorgezogen wird und so weiter. Da kann man dann auch wieder einwenden, ja gut, es gibt aber auch sowas wie eine Laufkundschaft, die einen Vorhang vielleicht abhält und nicht jeder ist versierter Internetnutzer. Umgekehrt gebe ich Ihnen, also ich kenne ja auch die anderen Argumente, die dann wieder sagen, das meiste passiert ja gar nicht über Downloads, sondern über Tausch, per E-Mail, das kann man ja überhaupt, das wird von dem Gesetz überhaupt nicht erfasst. Also man kann die Argumente auch noch tausendmal hin und her austauschen, aber das Problem an sich kann man ja nicht wegleugnen. Und dann, ich mal ganz kurz noch, weil da gab es natürlich dann auch von Seiten der Gegner, also der Sperrgegner, auch so, also auch durchaus scheinheilige Meldungen, also ich glaube nicht bei Ihnen, aber so Sachen wie, es sei ja eigentlich, sei der Missbrauch ja rückläufig, zumindest in Deutschland, es gäbe ja nur noch so und so viele Fälle im Gegensatz zu im Jahr vorher und so weiter. Also das sind natürlich auch Argumente, wo man denkt, na gut, also das ist irgendwie
das sind die Reaktionen letztendlich auf die von der Leihenzahlen, die
genauso absurd
sind. Von massiven Steigerungen sprechen.
Also ich denke,
man darf keiner Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat.
Verzeihung, also ich glaube, man kann einfach dieses Gesetz für Internetsperren als auch die Diskussion darum als überflüssig, als eine Lautschreierei bezeichnen, denn wir haben Gesetze seit 50 Jahren, den Jugendschutz, der ist prominent in der Verfassung verankert, der muss nur durchgesetzt werden. Und das Internet hat nur ein Problem, oder vielmehr hat die Bundesrepublik Deutschland in Form der Koalition ein Problem, dass es dem Internet egal ist, wo die Grenzen gezogen werden. Und Sie sagten, auf welcher Maschine ein illegaler Inhalt läuft, ist sehr schnell zu identifizieren. Was tun, wenn diese Maschine außerhalb des eigenen Rechtsraumes steht?
Das ist ganz einfach, was man da tun kann.
Wenn das auf Tuvalu oder sonst wo steht, dann werden die Möglichkeiten schon ein bisschen problematischer.
Die Möglichkeiten sind weltweit gegeben. Also ich habe vor wenigen Wochen das Experiment gemacht. Ich habe die bekannten Sperrlisten aus den skandinavischen Ländern genommen, habe die automatisiert analysiert und habe die Abuse-Abteilung der Provider, also die Missbrauchsansprechpartner der Firmen, in deren Rechenzentren die Computer stehen, angeschrieben. Und es ist bekannt, dass auf den skandinavischen Sperrlisten die größte Zahl der dort gelisteten Webseiten keine kinderpornografischen Inhalte haben. Das war dann auch die Antwort von den Providern, dass die eben keine kinderpornografische hatten. Aber ich habe es innerhalb von 12 Stunden geschafft, 61 Webseiten abzuschalten. Das BKA hat es in den ganzen Jahren nicht geschafft.
Aber was heißt das jetzt abzuschalten, dass die dann gar nicht mehr ins Netz kommen? Ich verstehe das
nicht. Also die Inhalte werden ja von einer Maschine, in einem Rechenzentrum steht ein Server und dieser Server verteilt die Inhalte ins Netz. Und wenn der Provider davon erfährt, dass dort illegale Inhalte, insbesondere Kinderpornografie, was weltweit geächtet ist, nicht nur illegal, sondern geächtet ist, wenn das da drauf ist, dann wird die Maschine abgeschaltet. Ja. Also kein Provider auf der Welt hat Interesse, Kinderpornografie
zu verteilen. Weil es direkt dazu ist. Wenn wir bei der Kinderpornografie das Kinder weglassen, ist das Jugendschutzgesetz immer noch tangiert?
Natürlich, wir haben
Ja, es sind ja verschiedene. Also Kinderpornografie ist ja eine Sache. Es gibt ja noch andere Sachen oder andere Themen, wo man sagt, da wird eine Grenze überschritten.
Es werden massiv Grenzen überschritten in vielen Bereichen und es sind häufig wolkige Umschreibungen, wie schnell etwas gehen würde und wie einfach nicht man etwas machen könnte. Fakt ist, man tut es fast überhaupt nicht. Lassen wir das Kinder bei der Pornografie weg. Pornografie ist sozusagen Jugendlichen nicht zugänglich zu machen. Da gehen Sie mal in einen Kiosk hier unten auf der Straße als 12-Jähriger, ja, Ihre Kinder vielleicht, ja, ich gehe jetzt mal in so einen Kiosk, im Internet kriege ich das ja auch irgendwie mit 3-4 Silben zusammengeschrieben. Und dieser Mensch riskiert alle seine Zulassungen und seine Rechtschaffenheit, wenn er diesem Kind auch nur etwas zugänglich macht davon. Und nun frage ich, warum geht das im Internet in einem Gesellschaftsraum, der auf einem Konsens basiert, wie der Europäischen Union.
Mhm. Herr Oys, wo würden Sie denn sagen, gibt es Bereiche, wo man ja was tun muss, die man im Internet nicht mehr so frei zugänglich haben sollte?
Also das Internet ist grundsätzlich immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der es stattfindet. Und man kann nicht einfach den Hund prügeln und den Herrn meinen. Also wenn wir Missstände in der Gesellschaft haben, ob das Rassismus ist, ob das Rechtsradikale, Neonazis sind, ob das Kindesmissbrauch ist oder was auch immer, dann ist das etwas, was in unserer Gesellschaft seit vielen, vielen Jahren stattgefunden hat und was so traurig das klingen mag, aber ich würde mal vermuten, auch in Zukunft weiter stattfinden wird, mit oder ohne Internet. Das hat damit gar nichts zu tun. Und da wird einfach ein Popanz aufgebaut im Sinne von, das Internet ist nun der Kinderpornografie-Vertriebskanal, insbesondere Webseiten, was also faktisch einfach falsch ist.
Ja, aber es ist verboten, zum Beispiel den Holocaust zu leugnen. Wenn ich das im Internet schreibe, ist das erlaubt?
Das sind oder unterschiedliche wie sollte man damit Gesetze. Umgehen? Da kommen natürlich, genau Ihr Argument kommt da zum Tragen, dass Internet ist eine weltweite Infrastruktur und die Holocaust-Leugnung ist bei uns in Deutschland verboten, ist aber in USA beispielsweise durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Mhm. Das heißt also, da ist es nicht ohne weiteres möglich, sich an einen amerikanischen Provider zu wenden und sagen, ihr habt diese Inhalte auf euren Servern. Bitte sorgt dafür, dass die gelöscht werden, weil die werden sagen, nein, das werden wir überhaupt nicht tun, weil wir werden niemanden daran hindern, seine Meinung zu äußern.
Würden Sie sagen, das ist der Preis der Freiheit, dass man sagt, okay, dafür ist das Internet, hat eben so viele positive Seiten, da müssen wir mit denen leben?
Das ist der Preis der Globalisierung. Also es ist schlicht und ergreifend so, dass wir heute globale Infrastrukturen haben, insbesondere Telekommunikationsinfrastrukturen, die weltweit funktionieren. Und plötzlich werden wir mit Phänomenen konfrontiert, auch hier in Deutschland, die anderswo auf der Welt stattfinden, die dort schon seit längerer Zeit stattfinden. Und wir tun so, als sei das etwas ganz Neues. Das ist nicht so und das weiß auch jeder, der sich darüber informieren will. Das ist der Preis einer globalen Infrastruktur, natürlich.
Mhm. Ist die Frage, inwieweit es Menschen dann verletzt oder wie sie sich wehren können? Es gab jetzt das Urteil des Bundesgerichtshofs, da hat eine Lehrerin geklagt, weil sie auf der Webseite spickmich.de schlecht bewertet wurde von Schülern. Das ist eben eine Webseite, wo Schüler ihre Lehrer bewerten. Sie hat verloren und die Webseite darf es weiterhin geben. Frau Herbold, ist das auch ein Fall, wo man sagt, es soll ja auch sowas über Ärzte geben und man sagt, da geht man einen Schritt zu weit im Netz?
Ich weiß nicht, ob man zu weit geht. Ich meine, es ist ja, haben wir jetzt gerade gehört, es ist ja alles möglich und es findet eben, also es wird auch, glaube ich, noch viel, also auch gerade bei den Bewertungsportalen, da werden wir noch ganz andere Sachen erleben als nur die Ärzteportale oder die Lehrerportale. Aber die Frage ist, was bringt uns das gesellschaftlich und wo ist da jetzt konkret der Nutzen? Also wenn ich meinem Kind erlaube oder beziehungsweise mein Kind macht es im Zweifelsfall wahrscheinlich ungefragt, im Netz seine Lehrer zu benoten, wobei diese Spickmich-Seite ja relativ harmlos ist. Da gibt es ja nur ein paar Kreuzchen, die man setzen kann. Was konkret heißt das? Also heißt das, und wenn das sozusagen üblich wird für jede Art von Dienstleistungsberuf, also sprich Lehrer, die nächsten sind die Ärzte, dann kommen die Anwälte und so weiter, bei Ferienhäusern kennt man das auch schon längst, also dann heißt das ja faktisch, es gibt eine Begegnung im realen Raum, sage ich mal, und dann gibt es die Auswertung im digitalen Raum. Und es gibt, in dem Moment, wo es ein Problem gibt, weiß man, kann ich ja hinterher im Internet abschmähen. Also wenn mir der Arzt irgendwie nicht passt oder ich da wieder zu lange gewartet habe. Und es ist natürlich, es fördert nicht die direkte Auseinandersetzung, also muss man ja ehrlicherweise eingestehen. Und es schürt auch ein gewisses soziales Misstrauen, weil ich ja nie weiß, derjenige, mit dem ich gerade noch zu tun habe, der kann ja hinterher in seinem Blog oder wie auch immer dann, und das kriegt eine Eigendynamik, das wissen wir ja nun auch, ob das, deshalb hat die Lehrerin hat ja auch nicht geklagt, weil sie damit 4, irgendwas bewertet wurde, sondern weil sie also sich sozusagen als Privatperson da irgendwie bloßgestellt gefühlt hat. Also es wird ja immer so suggeriert, als hätte sie wahrscheinlich nicht geklagt, wenn sie eine 2 gekriegt hätte, sondern es geht ja darum, will ich überhaupt im Netz sein? Möchte ich, dass meine Daten, dass das einsehbar ist? Möchte ich von meiner Kundschaft oder von meinen Kunden bewertet werden? Und
ja, aber es gibt ja bestimmte Rechte. Also es gibt ja das Recht am eigenen Bild. Es kann ja auch nicht jeder mit dem Handy irgendeinen Prominenten.
Aber das
wird dann zwar
da
gemacht, aber da.
Na gut, aber da sind wir eben auch wieder genau an dem Punkt, das Recht gibt es theoretisch, deshalb gibt es trotzdem auf YouTube tausende von Filmchen, wo Lehrerbilder oder auch Lehrer bloßgestellt werden und so weiter.
Ich würde nur gerne ganz kurz mal Ihr Argument aufnehmen, was Sie gesagt haben. Die Auswertung findet dann im digitalen Raum statt. Das ist natürlich in dem Fall richtig, im Fall solcher Bewertungswebsites. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, ein Schüler würde versuchen, direkt seinen Lehrer zu bewerten, das würde ihm nicht gut bekommen. Das heißt, dieses digitale Medium verschafft natürlich denjenigen, die im realen Leben in einer schwächeren Position sind, die Möglichkeit, sich kommunikativ damit auseinanderzusetzen. Ja, deren Stimme wird plötzlich vernehmbar, ihre Meinung wird darstellbar. Und ich finde, das ist ein emanzipativer Wert, den das Internet da darstellt, der gar nicht zu unterschätzen ist. Wir müssen sehen, dass die Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit hatten, die Stimme zu erheben und sich durchzusetzen gegen diejenigen, die eben mächtiger sind, dass die das im Internet jetzt haben. Und das finde ich eine sehr, sehr positive
Was aber
Entwicklung.
Auch eine ganz umspannende Gemeinschaft sind, weil in Deutschland sind zwar 67% online, aber das heißt ja, dass dann eben auch ein ganzer Teil noch nicht die Möglichkeit hat.
Aber kann ich kurz einmal kurz einhaken? Ja. Entschuldigung. Das klingt ja auch in der Theorie immer gut. Also da gebe ich Ihnen ja, so wie Sie das jetzt sagen, würde ich das ja auch sofort unterschreiben. Aber also wenn man so bei sich selbst anfängt oder eben in der eigenen Umgebung, dann weiß man ja auch, dass sozusagen immer der Impuls, irgendwas zu tun oder was ins Netz zu stellen oder irgendwas zu kommentieren, ist ja immer eher, dass man sich ärgert. Und ich meine, ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, wie man über Lehrer abgeschmiert hat auf dem Schulhof. Und also das sind aber Sachen des Augenblicks, die man vielleicht auch ein paar Jahre später anders sieht. Und also ein Schüler ist ja nun auch einem Lehrer gegenüber nicht in einer... Also wir sind ja leben in keinem Land, in dem man nicht einem Lehrer auch Widerworte geben kann oder wo Eltern, wenn es ein massives Problem gibt, nicht auch an eine Schulleitung herantreten können. Also es ist ja nicht so, als wäre man hier mundtot. Und wenn ich mit einem Arzt oder mit meinem Anwalt oder mit irgendeiner anderen Dienstleistung nicht zufrieden bin, dann kann ich ja auch immer erstmal den direkten Kontakt suchen. Und
Sie bewerten den höher, den direkten Kontakt.
Ja, und die Bewertungsforen werden eben was anderes fördern. Und es wird normaler werden, dass sozusagen die digitale Auswertung, das ist eine digitale Auswertung.
Aber Herr Krohn, ist das nicht was, wo man sagen muss, das ist jetzt so, die
ich
Jugendlichen, die jetzt
super.
Damit aufwachsen,
ich
die wissen
super.
Das sowieso,
dass ich bin funktioniert. Hochschuldozent und wenn ich nicht über solche Seiten stolpern würde, wäre ich auch beleidigt. Überhaupt nicht vorzukommen. Ja, also so eitel darf man auch sein. Insofern kann ich die Lehrerin nicht verstehen, dass sie überhaupt dagegen geklagt hat. Also das ist eine Frage, also die empirische Methode, die dahinter steht und ist da die Stichprobe groß genug, muss ich mich jetzt nicht weiter darüber auslassen. Freue ich mich über das BGH-Urteil, freue mich nicht so sehr, dass sie es doch wieder als Einzelentscheidung erstmal hingestellt hat. Also es kommt noch der Spruch von der anderen Straßenseite, also vom Verfassungsgericht dazu, wird wahrscheinlich, Gericht Hohe See, also warten wir ab. Worauf ich aber nochmal zurückkommen möchte, ist auf Sie, Herr Urks, mit dem Preis für die Globalisierung. Den Fatalismus teile ich nicht. Diesen Preis ist eine Gesellschaft, die real existiert, nicht bereit zu zahlen, wenn es darum geht, irgendetwas Virtuelles wieder abzubilden. Ich hatte in der vorletzte Woche war es, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der ICANN, Roberto Gaetano, bei mir in der Lehrveranstaltung zu Gast. Und wir waren uns in einem Punkt einig. Das ist die Präsidentschaft des Internets, wenn Sie so wollen. Okay. In Marina Del Rey in Kalifornien, die sozusagen alles technisch verwaltet. Mhm. Der Kollege arbeitet zum Glück in Wien, insofern war das leicht herzustellen. Und wir waren uns in einem Punkt einig, nämlich, dass das Internet keine eigenen Gesetze braucht, wohl aber das Internet es zulassen muss, dass die Gesetze der realen Welt auf es angewendet werden.
Und was heißt das konkret?
Das Internet muss in unserem Kommunikationsraum, ich rede jetzt explizit von Europa, nicht von Deutschland und nicht von der Welt, sondern von Europa, muss in einen Katalog aufgenommen werden, der Grundrechtscharakter hat. Da steht es nicht drin. Es versteckt sich im Telekommunikationsrecht, in einzelgesetzlichen Entscheidungen, mal hier, mal so. Und das ist das Brett, was gebohrt werden
muss. Aber wie soll
das
denn funktionieren? Ich meine, das ist das World Wide Net. Also das
machen
ist
wir ein European Wide Web draus. China hat es geschafft, und seinem Kulturkreis ein China Wide Web zu machen. Ja, und
schafft, da wäre ich vorsichtig. Ja. Also,
ich meine, das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir ein Deutschland-Web oder Deutschland-Netz?
Moment, darüber rede ich nicht. Also ich rede über ein European Wide Web.
Aber dann erklären Sie kurz, wie es funktionieren kann, weil das ist so schwer vorstellbar.
Das ist ein technischer Prozess, aber ich sage auch nur, weil in einem Ort, in einer Ortschaft 50 km/h gefahren werden darf, weiß jeder, dass nicht überall 50 km/h gefahren wird. Insofern ist es keine Schwarz- und Weiß-Entscheidung, auf die wir uns einlassen. Aber es muss versucht werden, dieses Internet als Gegenstand in Grundrechtspositionen zu verankern, die auf gesellschaftlichen Konsens basieren. Das ist unsere Pflicht. Ja, und
Das heißt, dass aber bestimmte Sachen werden dann zensiert oder blockiert oder gesperrt?
Nein, Zensur ist in Europa verboten. Grundrechts verankert. Das ist unser Schutz, das ist unsere Sicherheit, unsere Freiheit. Das heißt also, der Ruf nach Kontrolle, der mir vielleicht konnotativ negativ ausgelegt werden kann, ist ein Ruf nach Durchsetzung unserer Freiheit, die das Internet vielleicht so im ganzen Raum gar nicht bieten kann. Mhm. Beispiel USA, Rassismusvorwürfe, Meinungsfreiheit, also damit können wir in Europa nicht leben. Ja. Tut uns leid.
Aber genau das ist ja der Fall. Das ist ja bei uns de facto so. Wenn jetzt einer von uns hier morgen früh ins Netz irgendwie eine rassistische Äußerung schreibt, dann hat er Ärger mit der Polizei und das ist auch gut so. Also das ist de facto so, dass diese Regeln hier herrschen. Im Netz gelten die gleichen Regeln wie außerhalb. Ob ich einen Zettel an die nächste Hauswand ranklebe oder ob ich im Internet irgendwo was schreibe, gilt das Gleiche. Ja. Der einzige Unterschied ist,
ich weiß nicht, auf welcher empirischen Grundlage Sie das äußern. Klingt gut, aber faktisch sieht das wirklich anders aus. Aber erstmal muss
es ja echt werden. Ich kann Ihnen sagen, auf welcher Grundlage ich das äußere. Ich habe vor einigen Jahren auf einer Webseite über einen US-Nazi gemeckert, dass der irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder ein bisschen härter ausgedrückt. Ja. Hm. Und ich habe deswegen mit dem Staatsanwalt Ärger gekriegt. Nicht wegen der Beleidigung, sondern weil ich das gemacht habe, was medienadäquat ist. Nämlich, ich habe einen Verweis auf dessen Webseite gesetzt, wo eben dessen Äußerungen drauf sind.
Aber Sie haben das unter Ihrem eigenen Namen gemacht, oder?
Ich habe es unter meinem eigenen Namen gemacht und der Staatsanwalt hat mich dann angeklagt. Ich wurde letztendlich freigesprochen, weil es mir erlaubt war, diese Sachen zu machen. Aber hier haben wir den Punkt, das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum, sondern es ist so, dass da die gleichen Gesetze gelten wie außerhalb und dann hat man eventuell auch mal Ärger mit dem Staatsanwalt.
Aber das ist doch das, was Herr Krone auch sagt.
Also ja, wir meinen eigentlich auch das Gleiche.
Ja, also ich würde davor warnen, zu glauben, man könne eine globale Infrastruktur jetzt mit neuen Zufahrtsrampen oder auch Zufahrtsverboten
versehen. Ich rede nicht von Rampen, ich rede von Freiheit sichernden Positionen, auf die sich eine Gesellschaft geeinigt hat. Und ich denke, gerade das deutsche Grundgesetz ist ein Extraklasse-Beispiel für Freiheitsrechte einer Gesellschaft. Nehmen wir mal die geringe Bürgerbeteiligung bei bestimmten Prozessen heraus, aber ansonsten kann das wirklich als vorbildhaft gelten. Die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes in diesem ganzen Staatskonstrukt ist einmalig in der Welt und wir sind weit davon entfernt, über Kontrollen, Schranken, Hürden zu sprechen.
Aber da brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Das ist Fakt, auch im Internet so. Also da gibt es gar keine Diskussion. Die Leute, die bei eBay irgendwelche Abmahnungen erhalten, die haben das Problem. Die Leute, die von der Musikindustrie mit Massenabmahnungen abgemahnt werden, die kennen die Sachen. Also das Recht wird da auch durchgesetzt. Also so ist das nicht.
Erzählen Sie das mal einem Vertreter von der Musikindustrie, wie das Recht
durchgesetzt wird. Die machen das doch. Jeden Monat kommen da Zehntausende an Abmahnungen an Schüler, die sich ein Lied oder ein Album aus dem Netz runtergeladen haben. Hier kann man natürlich sagen, okay, wir brauchen eine andere Diskussion über das Urheberrecht, wir müssen das anders regeln, da kann man alles drüber reden. Aber de facto ist es im Augenblick so, dass Leute, die das tun, abgemahnt werden. Mhm. Also wir haben hier nicht einen rechtsfreien Raum. Die Frage ist nur, und darauf sprechen Sie an, was macht man mit Inhalten aus dem Ausland? Also soll ich das Recht haben, mich frei aus allen öffentlichen Quellen unterrichten zu dürfen, auch wenn sie aus den USA kommen, wo zum Beispiel andere Regeln gelten?
Nun bin ich ja als Erwachsener oder auch als Jugendlicher immer noch in der Lage, eine andere Website anzuklicken und beziehungsweise diese Webseiten nicht anzuklicken. Also müssen Schüler, Jugendliche, Frau Herbert, lernen, anders mit dem Internet umzugehen?
Also ich glaube, sie müssen überhaupt erst lernen, damit umzugehen. Also es wird ja viel über Medienkompetenz geredet und meistens meint man damit, dass sie sich da schnell irgendwie bewegen können. Und dann wird immer gesagt, ja, die können das irgendwie viel schneller als wir Erwachsenen und die klicken irgendwie so, die sind irgendwie alle so schnell da drin und wissen alle, wie man das macht und wir wissen es gar nicht mehr.
Herr Ohl ist, glaube ich, auch schnell.
Ja, nee, also ich glaube, ich bin auch schnell. Aber darum geht es, glaube ich, nicht. Also, sondern es geht genau darum, dass bevor man die Kinder auf das Netz loslässt oder umgekehrt, dass man eine Medienkompetenz schult, die eben anfängt bei Fragen von, was bedeutet Anonymität im Internet, was bedeutet überhaupt, also wie präsentiere ich mich da, was für Folgen kann das haben, wie urteile ich über andere?
Ja, aber es ist ja so ein bisschen so, als würde man ein Kind in einen riesigen Spielzeugladen stellen und dann sagen, du darfst aber nur in das Regal. Da darfst du nur gucken. Gut, also sowas hat das ja irgendwie.
Ja, nee, ich finde, das ist letztlich nichts anderes als mit anderen Medien auch. Also ich meine, ich setze mein 5-jähriges Kind auch nicht vor den Fernseher und lasse es einfach Tag und Nacht durchseppen und hoffe, dass es irgendwie dabei das Seppen lernt sozusagen oder irgendwas über die Welt erfährt, sondern da sitze ich ja auch daneben und pass auf, dass die ersten Jahre nur Kika geguckt wird, wenn überhaupt oder gar nichts oder wie auch immer. Und ähnlich, glaube ich, müsste man es mit Kindern auch machen. Das Problem ist ja nur, dass viele Eltern den WLAN-Anschluss haben und einen Laptop und dann haben die Kinder irgendwann Ding im Zimmer und dann gibt es eben keinerlei Kontrollmöglichkeiten mehr.
Wobei ich auch davor warnen würde, also Kinder und Jugendliche in dem Zusammenhang zu unterschätzen. Also ich hatte vor gutem Jahr die Möglichkeit, an einer Datenschutztagung hier in Berlin teilzunehmen, die in einer Berliner Schule stattfand. Und da war ganz deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen, die da berichtet haben von ihren Erfahrungen aus dem Netz, zum großen Teil sehr viel kompetenter waren, was das angeht, als ein Großteil der versammelten Datenschützer. Also es geht nicht nur um die feinmotorischen Fähigkeiten, die da weiterentwickelt sind, sondern das ist auch durchaus ein Bewusstsein, was tue ich da, welche Spuren hinterlasse ich da, wie oute ich mich da. Das Einzige, was den wenigsten Jugendlichen bewusst waren, das waren so indirekte Zusammenhänge. Ja? Also beispielsweise meine Fotos von einer Saufparty auf Facebook, die dann in 10 Jahren vom Personalchef dann mal gegen mich verwendet werden könnten. Das waren Geschichten, wo es ganz offensichtlich Nachholbedarf gab. Aber bei unmittelbaren Sachen waren diese Kinder und Jugendlichen sowas von medienkompetent, also zumindest was das Internet angeht, da könnten sich manche Erwachsene eine Scheibe von abschneiden.
Ja, aber gibt es was, Herr Freude, wo man ja bestimmt auf eine bestimmte Art erwachsen werden muss mit dem Internet, weil es dann das doch noch nicht so lange gibt und dass wir jetzt sagen, wir müssen irgendwo in Zukunft, wenn wir jetzt nicht Seiten sperren wollen und keine Zensur wollen, doch eine Art finden, damit umzugehen, dass Menschen nicht verletzt werden in ihrer Würde, dass Grenzen nicht überschritten werden?
Also natürlich brauchen wir die Medienkompetenz, die brauchen die Kinder und Jugendlichen, die brauchen die Erwachsenen. Das Facebook-Beispiel, ja, das gilt natürlich für alle und natürlich muss man auch lernen, wie man umgehen muss mit dem Medium in Bezug auf die Äußerungen, die man tätigt, dass die auch noch in ein paar Jahren da sind und so weiter. Also die Medienkompetenz ist da auf jeden Fall nötig, die muss vermittelt werden und es muss auch auf Anbieterseite sichergestellt werden, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Das ist auf jeden Fall auch klar. Aber das sind jetzt keine Sachen, die auf technischer Ebene vom Internet gehen, sondern die laufen alle in der Sozialsphäre ab. Also im schlimmsten Falle, wie die Anbieter ihre Sachen gestalten, aber viel wichtiger, wie Benutzer damit umgehen.
Ja, aber sind wir da nicht schon einfach 2 Schritte weiter? Frau Herbold hat ja eben gesagt, dass man gar nicht mehr so oft direkt kommuniziert, sondern halt eben dann nur noch per E-Mail oder so, wie es viele Schüler ja auch hauptsächlich per SMS kommunizieren. Also kann man das überhaupt noch zurückdrehen?
Sicherlich nicht, das will ja auch keiner mehr zurückdrehen. Also ich meine, das Internet hat uns so viele...
Man muss den Leuten nicht ins Auge blicken, man muss sich nicht an einen Ort begeben und man kommuniziert trotzdem. Das ist manchmal sehr entspannend.
Also 90% der Kommunikation, gerade bei Jugendlichen, findet mit Menschen statt, die sie auch außerhalb des Internets kennen. Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man tauscht jetzt die virtuelle gegen die reale Welt ein. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder, der mal in virtuellen Welten war, wird sie niemals verwechseln mit realen Welten. Und das tun auch keine Kinder. Aber es macht einfach den Kontakt einfacher. Es macht es leichter, sich zusammenzuschließen, sich auszutauschen. Und das ist etwas, was wir vielleicht, weil wir damit noch nicht so viel Erfahrung haben, die älteren Erwachsenen, mit großer Skepsis betrachten.
Das steckt auch ein Stück in uns. Also sobald sich unser Kommunikationsraum öffnet, wird jeder Mensch versuchen, diesen Kommunikationsraum zu nutzen, weil wir zur Kommunikation neigen, auf welche Art und Weise auch immer. Und insofern sind das Geschenke von Göttern, die uns diese Kanäle geöffnet haben. Und wir wissen, sie zu nutzen. Und wir wissen, damit umzugehen, zu lernen. Und ich bin ganz
das
gespannt.
Das klingt aber sehr positiv.
Ja, natürlich. Ist Tim Berners-Lee. Also den lieben Gott können wir da.
Okay, streichen wir. Herr Wolf, Sie dürfen jetzt das kleine Teufelchen spielen.
Ja, Geschenke von Gott.
Also,
ist alles wunderbar. Also ich finde, ich bin jetzt auch wirklich kein Feind der sozialen Netzwerke. Nur, und ich halte übrigens auch diesen Personalchef, der immer da so an die Wand gemalt wird. Auch das halte ich übrigens für überschätzt. Also
aber sind Sie bei Facebook?
Ich bin da nirgendwo. Ja. Nee. Und,
keineswegs. Also auf der gleichen Tagung war ein Personalchef, der das durchaus als realistische, tagtägliche Praxis so vermittelt hat.
Ja, aber was ich ehrlich gesagt bedrohlicher finde, sind dann so Übergriffe der sag ich mal, alten Medien. Also wenn dann Bilder von Facebook runtergezogen werden im Falle von, wenn jemand verunglückt und so weiter. Also das finde ich sehr viel gruseliger als der Personalchef, der da guckt. Also soll der gucken? Also das würde mich jetzt auch nicht stören, ehrlich gesagt.
Aber das ist natürlich eine Sache, die man nicht im Internet vorwerfen kann, sondern die man gerade den Qualitätsmedien in Anführungsstrichen vorwerfen kann, die sonst immer über das Internet
meckern. Gut, aber da sind wir wieder bei der gleichen Debatte, die wir vorhin hatten. Es ist eigentlich nicht rechtlich, also es ist eigentlich juristisch nicht erlaubt. Also die Bilder gehören ja immer noch der Privatperson. da hält sich nur kein Mensch mehr dran. Also das
ist das Problem von den Leuten, die das an die Zeitung bringen. Also wenn die Bild-Zeitung von Winden irgendwelche Opfer ablichtet und die Bilder aus Facebook oder sonst wo raus hat, dann ist das Problem der Bild-Zeitung. Also hier muss man mit der Bild-Zeitung, nicht mit dem Internet reden.
Okay, bei Winden und nicht mehr bei einem Social-Community-Portal wie Facebook. Also wenn ich bei Facebook mein persönliches Antlitz veröffentliche, dann gibt es im Juristischen so eine schöne Umschreibung und eine konkludente Willenserklärung, die es auch zu tun. Das heißt also, man kann sozusagen nicht so eine Unkenntnis annehmen, wer sein Foto dort hineinstellt, der geht nicht davon aus, dass es irgendwo an anderem Ort wieder auftaucht. Man stellt es hinein oder man lässt es. Die Entscheidung ist frei.
Ja. Aber Frau Herber, trotzdem nochmal, wo sagen Sie, verändert das Internet unser Miteinander auch in einem negativen Sinne?
Ja, deshalb wollte ich gerade nochmal einhaken, weil hier sozusagen die Rede war von dem göttlichen Geschenk. Ja. Und ich glaube, viele in meiner Generation, die jetzt vielleicht so Mitte, Ende 30 sind, Berufsleben stehen, Familie haben, empfinden das eben genau anders und empfinden das als massiven Eingriff in ihr Privatleben. Also das BlackBerry, das vom Chef vorgeschrieben ist, dass man immer mitzuführen hat. Und es ist ja auch, also Kommunikationslust in allen Ehren, kann ich mich auch nicht von frei machen. Aber das andere ist ja auch, dass die Kommunikation permanent, also dass wir ja permanent so diesen Kommunikationsströmen ausgesetzt sind, privat und beruflich, und dass die auf eine Weise ja auch das Soziale zersetzen können. Also jeder, der mal ein Wochenende versucht hat, mit Familie zu verbringen und parallel noch irgendwie einen Job am Handy und so weiter regeln musste, weiß, dass das eben kein Gottesgeschenk ist, sondern im Gegenteil eine Zumutung.
Ja, genauso wie man lernen muss, dass ein Glas Wein eine schöne Sache sein kann.
Lernen, klar, man kann das lernen, man kann sich das auch trauen, das einfach auszumachen, aber das ist ja in vielen Berufen überhaupt nicht mehr erlaubt. Also das ist ja quasi die Erreichbarkeit.
Dass es auch immer irgendwie in einer Art und Weise, wie ein Mitarbeiter sich gängeln lässt von seinem Arbeitgeber. Und wenn so ein BlackBerry halt runterfällt, ist ins Wasser gefallen, kann ich jetzt leider am Wochenende
nicht mehr benutzen. Ja, aber die Frage ist ja, Herr Krone, kann man an unserer Gesellschaft noch, sagen wir, wenn man nicht ständig erreichbar ist, wenn man nicht ständig ins Internet guckt in seiner E-Mails, ist man dann noch so ein vollwertiger Teil der Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das ist die Frage, die sich ganz viele stellen und verneinen. Und deswegen tun sie es. Also ich möchte jetzt nicht mit...
Ja, aber dann machen wir uns ja doch irgendwie zum Sklaven.
Ja, aber dann, wer über 18 ist und sich zum Sklaven macht, der soll sich bitte zum Sklaven machen. Dann scheint
also selbst ich habe die Möglichkeit, als gestandener Internetnutzer kann ich das sagen, mir gelegentlich die Freiheit zu nehmen, ein Wochenende oder auch einen ganzen Urlaub ohne Internetzugang zu verbringen, dass mir dadurch eventuell berufliche Nachteile entstehen können. Ja, ist der Fall, nehme ich in Kauf, weil das andere mir das höhere Gut ist. Also man kann auch lernen, Werte abzuwägen und zu sagen, was ist mir jetzt wichtiger. Ich denke, ganz im Gegenteil, das ist sogar der notwendige Schritt, wenn wir schon von Medienkompetenz reden im Zusammenhang mit dem Internet, den wir tatsächlich als einzelne Personen und auch als Gesellschaft vollziehen müssen, dass wir lernen, damit sinnvoll umzugehen.
Aber auch die Frage ist, was wir wollen. Wollen wir ständig erreichbar? Herr Freude, denken Sie, dass sich das in den nächsten Jahren mal ein bisschen, dass es da ein bisschen eine Gegenbewegung gibt, dass der Luxus ist, mal nicht erreichbar zu sein?
Also ich denke, viele Firmen werden merken, dass der Wunsch nach ständiger Erreichbarkeit bei den Mitarbeitern letztendlich nicht zu positiven Nebeneffekten führt, sondern eher die Mitarbeiter dann skeptisch sind, auch alle Minute einmal kurz nach E-Mail gucken, dass es den Arbeitsablauf hemmt und so weiter. Also da werden die Firmen sicherlich merken, dass man das ein bisschen zurückfahren muss. Aber das ist ein Vorwurf, den man den Firmen und den Mitarbeitern machen muss, nicht dem Internet an sich. Ja,
Das Internet
ist quasi wie ein
leeres Buch. Das Fernsehen kann auch nichts dafür, wenn Leute 24 Stunden gucken.
Das Internet ist ein leeres Buch, und was wir damit machen, das ist die Sache von denjenigen, die das füllen.
Ja. Okay.
Ob das beim Fernsehen ist, weiß ich nicht so genau, denn der Kanal wird ja von Ihnen gefüllt, bewusst. Denn die Telekommunikation unterscheidet sich ja gerade dadurch, dass es nur die pure Röhre ist ohne etwas drin.
Der hat den berühmten Knopf, wo man ihn einfach ausschalten kann.
Aber ich glaube auch, wir... manchmal kommt es mir auch so vor, als wären wir so ein bisschen die Testbildgucker, also die neuen. Wir starren da sozusagen gebannt drauf, und da, wie Sie sagen, müssen wir erst wieder hinkommen, dass man sagt, ich nehme mir die Freiheit, ich mache das Ding aus, ich kann mir auch meinen Urlaub ohne erlauben. Aber viele Leute sind da, glaube ich, noch nicht. Ja. Also dafür ist die Begeisterung noch zu groß.
Okay, wir sind am Ende der Sendung. 45 Minuten waren Sie jetzt nicht erreichbar, weil Sie Ihre Handys abgeschaltet hatten. Ja, vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen gibt es natürlich wieder eine Phoenix-Runde. Schalten Sie dann bitte wieder ein, und dann schauen wir nochmal auf den Iran. Bis dahin. Tschüss.